Wir kommen heute Abend zu dem Thema die Bedeutung der geistlichen Neugeburt oder kurz gesagt die Wiedergeburt. Ich lese uns aus Johannes 3 ab Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Wir hören hier von dem Nikodemus. Und Nikodemus war ein Mann mit geistlichem Rang. Ein Mann in Rang und Würde, können wir sagen. Und doch merken wir hier, dass auch solche nicht automatisch ins Himmelreich kommen. Er war ein Schriftgelehrter und gehörte zu der streng religiösen Partei der Pharisäer, und er war Mitglied im Hohen Rat. Und dieser Hohe Rat, das war damals die oberste Religionsbehörde, gleichzeitig aber auch ein Richter- und Regierungskollegium. Und der Vorsitz von diesem Hohen Rate, oder den Vorsitz, hatte der Hohepriester. Also Nikodemus bewegte sich durchaus in erlauchter Gesellschaft. Und er gehörte mit dazu. Und wir könnten uns fragen, ist denn ein solches Mitglied eines solchen religiösen Rates nicht automatisch im Himmel? Ja, wenn die nicht in den Himmel kommen, wer denn dann? Aber Nikodemus war ein aufrichtiges Mitglied dieses Hohen Rates. Er hat den Herrn Jesus beobachtet und dann hat er gedacht, mit ihm muss ich einmal reden. Und er ging zur Abendstunde zu ihm, und wir wollen ihm zugute halten, dass er das nicht tat, um etwa nicht gesehen zu werden, sondern wir können uns auch denken, wenn es noch ein bisschen später ist, ist es kühler draußen zum Unterhalten. Und dort unten in Israel, da war es auch heiß am Tag. Da kommt man dann oben auf das Dach gehen und konnte man sich in Ruhe unterhalten. Wenn die Sonne so brannte, dann konnte man ja keinen klaren Gedanken fassen. Und so war Nikodemus. Er ging bei Nacht zu Jesus und wollte mit ihm sprechen. Und er hatte eine hohe Meinung von ihm. Er sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Haben wir richtig gehört, was er gesagt hat? Wir wissen, warum wir? Wussten die anderen vom Hohen Rat etwa auch, wer er war? Wir wissen, hat er gesagt. Nur einer kam. Aber den zog Gottes Geist, so möchte ich es einmal sagen. Das war ja ein gutes Lob, das der Herr Jesus hier bekommen hat. Und vielleicht sind wir erstaunt, dass er da mit gar keinem Wort drauf eingeht. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Der geht überhaupt nicht darauf ein, der Herr Jesus, sondern er sagt ihm gerade auf dem Kopf, was ihm fehlt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hier ist diese neue Geburt angesprochen, diese Wiedergeburt, diese Geburt aus dem Geist, diese geistliche Neugeburt, von Neuem geboren. Es kann auch übersetzt werden, von oben her geboren. Und wir erkennen, dass alle geistliche Würde und auch fromme Worte nicht ausreichen, um ins Himmelreich zu kommen. Diesem Manne fehlte etwas. Aber eins hatte er schon. Er war angesprochen. Angesprochen war er, sonst wäre er nicht gekommen. Denn die anderen sind gar nicht gekommen. Die wussten auch, die sind nicht gekommen. Aber Nikodemus ist gekommen. Aber ihm fehlte noch eins. Du musst von Neuem geboren sein. Das fehlte ihm noch. Wie ist es in deinem Leben? Fehlt da auch noch das Wesentliche? Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ohne diesen Vorgang kommt niemand in den Himmel. Und auch jeder, der hier sitzt, der nicht von Neuem geboren ist, kommt so, wie er ist, nicht in den Himmel. Was ist denn die Wiedergeburt? Wir wollen noch mal lesen, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also die Wiedergeburt ist eine Geburt aus dem Geist, aus dem Heiligen Geist, aus dem Geist Gottes. Und wir lesen nochmal jetzt ein anderes Wort. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und hier wird uns etwas gesagt, wie das vor sich geht. Aus Wasser und Geist geboren. Da müssen wir uns fragen, was bedeutet das? Es ist auf jeden Fall kein äußerlicher, natürlicher Vorgang. Es ist ein innerlicher Vorgang. Die Geburt in dieses Fleisch, auf diese Erde, ist ja ein äußerlicher Vorgang. Aber hier geht es um eine innere Geburt. Ganz und gar nicht zu verwechseln mit der Wiedergeburt, die im Hinduismus oder Buddhismus gelehrt wird. Dort lehrt man ja, dass die Seele immer wieder auf diese Erde kommen müsse. Sie wollen gar nicht. Das höchste Ziel ist, dass man nicht mehr kommen muss. Bis sie rein genug sei, um in der ewigen Auslöschung oder was immer geglaubt wird, je nach Religion, zu enden. Nein, diese Lehre kennt die Bibel nicht. Das ist keine biblische Lehre. Was sagt denn die Bibel dazu? Die Bibel sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht zehnmal. Einmal. Und dann? Danach aber das Gericht. Das ist eine ernste Sache. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kann man nichts mehr ändern an seinem Leben. Dann ist Schluss. Dann kommt das Gericht, es sei denn, man ist von Neuem geboren. Dann kommt das Gericht natürlich nicht. Aber für alle anderen kommt es. Es ist eine ernste Sache. Gilt nicht nur den 80-Jährigen. Die natürlicherweise näher am Tode stehen, aber es kann auch der 20-Jährige vor den Baum fahren und lebt nicht mehr. Es ist der Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nur wenn ein Mensch wiedergeboren ist, ist er dem Gericht enthoben. Und jetzt lasst uns noch mal hören, der Jesus sagt im Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Hier kommt etwas vor. Wer mein Wort hört und glaubt. Es ging ja vorhin darum, wie die Wiedergeburt vonstatten geht. Und wir haben gehört, aus Wasser und Geist. Und hier steht, wer mein Wort hört und glaubt. Hier sehen wir, es ist also ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes hören, um wiedergeboren zu sein. Steht hier. Was hat das jetzt mit dem Wasser zu tun? Da müssen wir noch eine Stelle hören. Und hier steht im Epheserbrief, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie, die Gemeinde jetzt, heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. In der neuen Elberfelder Übersetzung heißt es, reinigend durch das Wasserbad im Wort. So, hier haben wir es. Hier haben wir das Wasser jetzt. Das Wort Gottes wird in der Bibel mit Wasser verglichen, mit reinigendem Wasser. Und aus diesem Wasser geschieht die Neugeburt. Nur ein Teil, kommt ja noch der Geist dazu. Aber es ist ein Teil, die Geburt aus Wasser und Geist. Und ohne dieses Wasser geht's nicht. Ohne das Wort Gottes geht es nicht. Das steht auch noch an anderer Stelle. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, dass ich zu euch geredet habe. Merken wir die Reinigung dieses Wassers? Und Petrus sagt im 1. Petrus 1, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir merken es immer, das Wort Gottes, das den Menschen, hier steht ausdrücklich, zur Wiedergeburt leitet. Das ist dieses Wasser, dieses Wasserbad. Und Jakobus sagt, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Das ist die Wiedergeburt. Das ist diese geistige Neugeburt. Es geschieht durch das Wort Gottes. Und wenn man das Wort Gottes nicht mehr verkündigt oder wenn es nur noch um Erlebnischristentum geht, jenseits von dem, was hier drin steht, gibt's keine wahren Neugeburten. Dann gibt's vielleicht irgendeine Freude, die aber doch mehr irdischer Art ist, irgendein Erleben, aber es wird keine richtige Neugeburt gezeugt. Wisst ihr, Leben kann man auch machen. Kein echtes, aber so ein Scheinleben. Man kann viel Tamtam machen. Kann man machen, ja. Aber da war richtig was los. Nur man muss mal überlegen, was dann einen Tag später ist, wenn nichts mehr los ist. Ob man dann umso tiefer fällt, je höher man sich vorher gefühlt hat. Das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Wiedergeboren aus diesem Wasser, gezeugt durch das Wort. Denn die Bibel hat eine ungemeine Wirkung, das Wort Gottes. Es hat eine Wirkung, die durchdringend ist. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wer kann schon Seele und Geist scheiden? Das gehört ja ziemlich zusammen. Das Wort Gottes scheidet mittendurch sogar noch. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn das Wort Gottes so richtig hineintrifft, dann wird alles offenbar. Was gibt es da manchmal auch für ein Konglomerat, was man sich zusammendenkt? Aber wenn das Wort Gottes da durchfegt, dann merkt man, das kann man beiseite legen. Das hat mit Christus gar nichts zu tun. Aber das ist der richtige Pfad. So ist das Wort Gottes. Es schneidet mitten hindurch. Diese Kraft hat das Wort Gottes. Dieses Schwert trifft den Sünder im Inneren. Und nur wenn das Wort Gottes dich trifft, dann geht es zum nächsten Schritt. Heute Abend werden wir noch ein klein wenig Wiederholung haben, denn, das muss ich ja auch sagen, Buße, Sündenbekenntnis, Glaube, Wiedergeburt, das gehört eigentlich ganz eng zusammen. Denn keine Wiedergeburt ohne Buße, keine Wiedergeburt ohne Glaube. Der nächste Schritt, wenn das Wort Gottes dich anspricht, Buße. Oder das ist überhaupt schon ein Schritt hin zur Buße, dass es dich überhaupt anspricht. Und so war es am Tage der Pfingsten. Als Petrus das Wort verkündigt hatte, da heißt es, und als sie aber das hörten, es drang ihnen durchs Herz, weil der Geist Gottes das Wort bekräftigt hatte. Kennst du den Zustand, dass das Wort Gottes durchs Herz dringt? Es kann sein, man hat lange unter der Predigt gesessen und einer denkt, ja, das war ja eine Predigt. Wenn er sich heute nicht bekehrt, der hat an Fußball gedacht oder was weiß ich was. Der hat sich nicht bekehrt. Manchmal muss ein Menschenleben aber auch erst vorbereitet sein. Und dann kann sein, dann trifft ihn das Wort mitten hinein. Es drang ihm durchs Herz. Und wenn einem das Wort durchs Herz dringt, wisst ihr, dann will man gar kein seichtes Evangelium mehr hören. Das will man dann gar nicht mehr hören. Ich habe das früher selbst erlebt, als ich noch nicht gläubig war. Aber auf dem Weg dahin, als das Wort Gottes mich zog, da war ich in einer Evangelisation, da wurde das Wort wirklich in Kraft verkündigt. Das habe ich gern gehört, ja. Das packte einen an. Da war ich in einer anderen Evangelisation, da stand jemand vorne, der Evangelist mit einem Overhead-Projektor. Ich denke sowieso, das sollte man bei einer Evangelisation besser weglassen. Das kann man bei einem Lehrvortrag zur Unterstützung mit einsetzen. Und er fing an, und ob er anfing, damit weiß ich nicht, aber es ist der einzige Satz, den ich behalten habe. Dass Jesus gelebt hat, können wir im Lexikon nachlesen. Da habe ich einen großen Unterschied gemerkt zwischen dem Wort, das ich vor dem gehört hatte, und dem Wort, das ich dort gehört hatte. Da lagen Welten zwischen. Ich weiß nicht, ob ich damals nicht sogar an diesen Bibelspruch gedacht habe. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend ist es aber auch nur, wenn Gottes Geist dabei ist. Natürlich hat das Wort Gottes in sich diese Kraft und doch. Manchmal reicht das Zitieren auch nicht nur. Der Geist Gottes muss es lebendig machen. Und wenn das so ist, dann ist ein Mensch angesprochen davon. Und so war es am Tage der Pfingsten. Als Petrus das Wort verkündigt hatte, da heißt es, und als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das ist das Erste. Und dann kommt es zu dem, was dann nötig ist. Was hatten sie gefragt? Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Ja, wie? Muss man was tun? Ja, man muss schon was tun. Vielleicht sagt einer, im Zeitalter der Gnade müssen wir doch nichts mehr tun. Doch, wir können natürlich nicht das tun, was Jesus getan hat, unsere Sünden selber tilgen. Das können wir nicht tun. Aber eins müssen wir tun. Was sagte denn Petrus? Tut Buße. Das müssen wir tun, wobei wir sehen, Gott hilft uns ja dabei. Wodurch denn? Durch das Wort. Das ist schon das Werk Gottes und das Werk des Geistes. Aber jetzt musst du noch was tun. Wir haben es ja schon gehört, nicht? Du musst darin einwilligen. Tut Buße. Diesen Ruf, der soll einem nicht aus dem Sinn kommen, wenn man es noch nicht getan hat. Tut Buße. Was heißt das? Tut Buße heißt, ich sage es jetzt von der Bedeutung des Wortes her, wie es im Griechischen steht. Nicht Buße ist ja nur eine Übersetzung ins Deutsche. Es ist noch nicht mal unbedingt die glücklichste. Denn gerade wenn man in ein deutsches Lexikon hineinschaut, dann sieht man unter Buße auch Sühnen. Aber das meint es ja nun gerade nicht. Nicht wir sollen sühnen, das hat ja Christus getan. Dieses Wort hat in seiner Bedeutung vom Urtext her in sich den Sinn ändern und mit Reue umkehren. Genau das meint es. Tut Buße. 180 Grad Wendung. Und das musst du tun zur Errettung deiner Seele. Gott zwingt dich nicht. Und dann kommt, wir haben es ja auch schon gehört, noch etwas dazu. Und das ist der Glaube. Wie der Herr Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist Glaube? Dieser Glaube ist gekoppelt an eine Person, der rettende Glaube, an Jesus Christus. Und ganz einfach gesagt ist Glaube, Jesus nimmt verlorene Sünder an. Das ist Glaube. Ganz einfach gesagt. Und schwerer ist es auch nicht. Warum kann Jesus verlorene Sünder annehmen? Weil er bezahlt hat, weil er alles bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Jesus nimmt verlorene Sünder an. Da ist keine Schwere und Kompliziertheit im Evangelium. Jesus nimmt verlorene Sünder an. Und so einfach muss auch das Evangelium verkündigt werden. Der Herr möge uns Gnade geben, dass wir es nicht schwierig machen. Ich las einmal in einem Andachtsbuch von William MacDonald, das heißt Licht für den Tag. Ich will euch mal eine kleine, Passage daraus zitieren. Ein Prediger reiste in den fernen Osten, um den Menschen am Wort zu dienen und verwendete dabei natürlich einen Übersetzer. Der erste Satz seiner Botschaft lautete: Alles Denken kann in zwei Kategorien eingeteilt werden, eine konkrete und eine abstrakte. Der Übersetzer schaute auf das Publikum voll zahnloser Großmütter und quengeliger Kinder und übersetzte dann: Ich bin den ganzen weiten Weg von Amerika gekommen, um euch etwas über den Herrn Jesus zu erzählen. Von diesem Augenblick an, so wird gesagt, war die Botschaft fest in der Hand der Engel. Ach ja, möge der Herr uns Gnade geben. Wenn dann die Leute da sitzen und keiner mehr versteht, was eigentlich gemeint ist. Einfache Menschen, die da sitzen und wollen selig werden und die Botschaft ist so kompliziert. Das Evangelium ist eine einfache Botschaft. Jesus nimmt verlorene Sünder an. Das ist Glaube. Ja, wenn ich schon dabei bin und kehre um, dann muss ich einen haben, wo ich hinlaufen kann. Das ist der Herr Jesus. Er nimmt verlorene Sünder an. Und wenn wir so weit sind, dann ist es geschehen durch das Wasserbad. Im Wort ist gewirkt die Buße und auch der Glaube. Und dabei wirkt natürlich schon direkt der Heilige Geist mit. Und indem er wirkt, geschieht, indem du Buße tust und glaubst, plötzlich etwas, was du nicht machen kannst, was ich nicht machen kann, was keiner machen kann. Bei der Buße und beim Glauben wirken wir noch mit, aber dann tut Gott etwas, das kann kein Mensch machen. Er wirkt durch den Geist Gottes im Inneren eine neue Geburt, eine geistliche Geburt. Es wird innerlich etwas neu. Und das ist die Wiedergeburt. Darum ist jemand in Christus, 2. Korinther 5. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist gegangen, siehe, es ist alles neu geworden oder Neues ist geworden. Das ist die Wiedergeburt. Merken wir, das treibt alles dahin, aber die Buße ist dabei, der Glaube ist dabei. Und dann wirkt Gott etwas, wenn es soweit ist, dann wirkt Gott etwas Neues im Inneren und der Jesus sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. So könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Das ist die Wiedergeburt. Vielleicht kommt jetzt die Frage auf, kann man die dann auch fühlen? Oh, mancher hat sie gefühlt, ja, auch gewaltig gefühlt. Aber vielleicht sagt er in einer, ja, aber ich fühle jetzt aber gerade nichts. Wann ist man denn wiedergeboren? Wenn man es fühlt? Und wenn es einer, der es gefühlt hat, 5 Tage später nicht mehr fühlt, was ist dann? Und als Elia unter dem Ginsterbusch lag und sagt, Herr, nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter, was ist dann? Mit dem Gefühl, das ist so eine Sache. Es gibt Menschen, die fühlen sehr viel. Es gibt Menschen, die fühlen nicht so viel. Ist denn die Wiedergeburt etwas mehr, als dass man es fühlt? Es ist etwas Objektives. Woran sieht man denn, ob einer, nicht dass wir es in letzter Konsequenz beurteilen könnten, aber was ist denn das objektive Beurteilungsmerkmal, ob einer wiedergeboren ist? Nicht, ob er es gefühlt hat, sondern ob sich was geändert hat. Der bringt ja ganz andere Früchte hinterher hervor. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es geht um die Auswirkungen. Es mag einer sein, der hat Herrliches gefühlt, aber hinterher merken wollte, hat keine Probleme, der kann immer noch lügen. Ja, der schaut ja immer noch den Mädchen nach, in einer Art und Weise, wie man es nicht tun sollte als Christ. Da muss man bedenken haben, ist der denn wiedergeboren? Er hat aber viel gefühlt. Nein, nein. Es kommt da, es ändert sich dann auch was. Es gibt ein Einst und es gibt ein Jetzt. Und dieses Jetzt ist anders als das Einst. Hennhöfer war ein bekannter Erweckungsprediger und er hatte eine schon gewaltige Gabe der Rede gehabt. Und dennoch waren mit ihm viele nicht zufrieden. Er hat die Gnade Gottes verkündigt, die Gnade in Jesu Christi. Aber er hat auch unerschrocken von der Sündhaftigkeit des Menschen geredet und von der Notwendigkeit einer totalen Umkehr und Umwandlung, einer Umwandlung und Wiedergeburt. Und diese Botschaft hat den Menschen nicht gepasst. Wisst ihr, was sie hören wollten? Er sollte predigen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Das wollten sie hören. Nun ja, ist ja auch gut. Aber von einer radikalen inneren Umwandlung, das war's neu, da wollten sie nichts hören. Sie wollten nur die Gesetze hören, um sie dann in eigener Kraft zu tun. Hennhöfer hat in einer Predigt darauf geantwortet, und zwar wie folgt. Seht, in meinem Garten steht ein Holzbirnbaum. Wenn ich dem alle Tage predigte, er müsse Bergamottebirnen tragen, dann würde er antworten, du bist ein dummer Pfarrer. Ich bin ja ein Holzbirnbaum, wie kann ich da Bergamottebirnen tragen? Die Zweige müssen abgesägt, die Wildlinge müssen veredelt werden, indem ein neues Reis draufgepfropft wird, sonst kann er niemals edle Frucht tragen. Das ist das Geheimnis der Wiedergeburt. Das ist nicht, so jetzt bist du aber gläubig, aber bitte, erstens, zweitens, drittens, hast du es geschafft heute? Dann will ich es dir nochmal predigen. Erstens, zweitens, drittens und noch 5 Punkte dazu. Wir sind von Natur aus alle solche Holzbirnbäume. Da kann uns einer predigen, was er will, das schaffen wir nicht. Das war ja im Alten Testament schon so, nicht? Das hat ja Petrus erkannt. Und deshalb die neue Geburt, das ist das Kernstück des Christentums. Es muss was Neues hinein, sonst kommen keine neuen Früchte raus. Und das ist die Geburt aus dem Heiligen Geist. Da pfropft der der Weingärtner, nenne ich ihn, oder der Obstgärtner, wie auch immer, in diesem Bild nun etwas Neues hinein. Nein, er macht's komplett neu. Heißt nicht, dass wir keine Anfechtungen mehr hätten oder dergleichen. Ja, bitte, das heißt es nicht. Aber er tut etwas hinein, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass man anders wird. Und das ist das Kernstück. Geboren aus dem Geist Gottes. Seht, das sagt uns Titus 3. Denn einst, ich redete von dem Einst und von dem Jetzt, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und dann? Als aber, das ist das Jetzt, die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken. Ja, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Dass wir das hinterher nicht tun, ist klar. Aber dadurch werden wir nicht selig. Errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Da haben wir's. Es ist ein Einst gewesen und es gibt ein Jetzt. Und wo man das in einem Menschen sieht, da kann man sehen, es ist was Neues geworden. Siehe, Neues ist geworden. Ob er es nun gefühlt hat oder nicht, ist nicht das Ausschlaggebende, sondern ob man sieht, dass etwas geworden ist. Und das ist die Wiedergeburt. Bei manchem geht's ganz schnell. Und bei manchem dauert's längere Zeit. Manche haben manchen Kampf damit. Und wisst ihr, der große Prediger Spurgeon hatte auch manchen Kampf damit gehabt. Er wollte auch selig werden, wusste nicht wie, ist von einer Kirche zur anderen gegangen. Ja, und dann war Winter, nicht? Da kam so ein Schneesturm über ihn, er wollte irgendeine Kirche wohl aufsuchen, aber weil es so geschneit hatte, ist er ein paar Menschen gefolgt, die da irgendwo in eine Gasse einbogen, und ist ihnen gefolgt und saß dann in einer kleinen Kapelle, wo 15 bis 20 Mann versammelt waren. Nichts Großes, nichts Berauschendes. Ach, und der Prediger hat gefehlt, ob er eingeschneit war. Hat der Hilfsprediger gepredigt. Nach 10 Minuten war er fertig. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Da kann Gott ja nicht durchwirken, nicht? Dadurch hat Gott gewirkt. Nach 10 Minuten war er fertig und dann hat er in die Runde geschaut und er sah den einen Fremden. Dann hat er dem in die Augen gesehen und hat gesehen, er guckt aber ganz traurig. Und da hat er ihm gesagt, junger Mann, du siehst sehr elend aus. Schau auf Jesus Christus, schau, 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 hat er ihm gesagt. Und dann plötzlich fiel es ihm ab wie Schuppen. Wie, ich muss auf Christus schauen? Ja, wisst ihr, da hat er auf Christus geschaut und in dem Moment hat er gemerkt, er ist angenommen. Da ist das alles in einem Moment geschehen. Da ist er umgekehrt, hat sich Christus zugewandt, er wusste, Jesus nimmt verlorene Sünder an und da hat Gott in ihm die neue Geburt gewirkt. Das ging alles innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten. Ja, ja, so kann das sein. Aber es ist nicht bei jedem so. Wir müssen keine Schablonen ziehen. Wichtig ist, dass es geschieht. Und es ist auch eine Gefahr, wenn man immer schaut, ja, so wie der gläubig geworden ist, ja, so muss ich auch gläubig werden. Das kann auch eine Gefahr sein. So war das bei mir aber nicht. Ja, Gott schreibt aber verschieden auf den Zeilen des Lebens. Hier hat er so geschrieben, nicht? Aber er hat auch vorher gesucht. Beim anderen schreibt er anders. Wichtig ist eins, hast du Buße getan? Hast du geglaubt? Und Gott will in dir die neue Geburt machen. Und da merkt man auch hinterher, es ist anders geworden. Du kannst nämlich dann auch nicht mehr so wie vorher. Du kannst nämlich nicht mal eben lügen. Und wenn du es getan hast, dann brennt dir das Gewissen. Und wenn man noch alles kann, wo man sich sagen muss, das kann doch nicht wahr sein, es ist doch ein Christ. Wenn man noch alles Mögliche kann, dann muss man zweifeln, ob er wiedergeboren ist. Ob der was fühlt oder nicht, ist nicht das Ausschlaggebende, sondern was hinten dabei rauskommt. Ihr müsstet von Neuem geboren sein. Das ist die Botschaft. Und so macht es Gott, wie wir in der Schrift ja auch gelesen haben. Durch das Wort, durch das Wasserbad im Wort, durch den Heiligen Geist wirkt er die neue Geburt. Und wer selig werden will, möchte es doch so machen, wie es in dem Lied heißt. Wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward verwund. Sieh, Sünder, sieh, wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Amen. Amen. Herr Jesus, lass dein Wort in rechter Weise in unsere Herzen fallen. Lass uns erkennen, wie du wirkst. Und lass uns auch erkennen, dass du nicht bei jedem nach der gleichen Schablone wirkst, aber dass immer hinten dasselbe herauskommt, dass Menschen selig werden, indem sie Buße tun, glauben und du die neue Geburt wirkst. Herr, führe uns auch alle weiter. Ja, leite uns durch deinen Geist und segne uns. Amen.
Amen.